Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und begrüße Sie ganz, ganz herzlich zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 12. April 2024. Die Schweiz ist einfach ein faszinierendes Land der Vielfalt. Ich genieße in vollen Zügen die Tage hier am Genfersee, eine wunderschöne Landschaft, prächtig. Sie hat auch etwas Philosophisches geradezu in ihrer Weitläufigkeit mit diesem majestätischen Lac Léman, dem Genfersee. Und vor allem ist diese Region auch eine heimliche wirtschaftliche Weltmacht. Das wird einem bewusst an der Genfer Uhren- und Schmuckmesse und mit einem Gefühl der großen Dankbarkeit und auch des patriotischen Stolzes bin ich hier unterwegs, denn es ist doch einfach fantastisch, dass wir eine derartige international erfolgreiche Industrie überhaupt in der Schweiz haben, dass wir diese Weltmarken in der Schweiz, aus der Schweiz zur Kenntnis nehmen dürfen, die ganze Welt erobern. Ich meine, das ist unglaublich. Da stecken Leistungen, Traditionen dahinter. Das nehmen wir doch alles viel zu selbstverständlich. Und das war auch das Thema von vielen Gesprächen, die wir gestern geführt haben. Einige davon habe ich ausgestrahlt, um Ihnen etwas, einen Einblick zu geben in diese pulsierende Vitalität, in diese faszinierende Vielfalt und Innovationskraft unserer Uhrenindustrie mit so ganz verschiedenen Betrieben, Unternehmen, zum Teil jungen Unternehmen, zum Teil solche mit gewaltiger Tradition. Der Platz hier ist natürlich Rolex, sozusagen die Krone dieser Industrie, von einer großen, auch beflügelnden Kraft. Ich habe kein negatives Wort über Rolex gehört, ganz im Gegenteil, die Bewunderung ist groß, auch bei der Konkurrenz, und vor allem schätzt man, dass die Rolex-Exponenten mit größter Bescheidenheit auftreten und dabei so erfolgreich in der Welt wirken. Aber es gibt nicht nur Rolex, es gibt auch kleinere Firmen wie diese Norgain aus Biel. Da habe ich mit dem Gründer gesprochen, mit dem Ben Küffer, dem CEO, aber auch mit den Sportlern, die da als Investoren dabei sind, mit dem Marc Streit, Eishockey-Legende, und Stan Wawrinka, den wir auch noch vor das Mikrofon bringen konnten. Oder nehmen Sie einen Rolf Studer von Oris, eine Baselbieter Traditionsfirma, 120 Jahre alt, ebenfalls weltweit erfolgreich mit Filialen in so vielen Ländern, Verkaufsstellen, ein Luxusprodukt, wie sich Rolf Studer ausdrückte, das eben nicht auf die Exklusivität, sondern auf die Inklusivität setzt. Und diese Diversität, diese Pluralität von Firmen, das ist fantastisch. Und ich glaube, wir sollten in der Schweiz alles daran setzen, dass die Rahmenbedingungen, dass die Grundlagen einfach gegeben bleiben, dass so eine Industrie hier existieren und florieren kann. Und gerade ich als Zürcher, wir kommen da vom Bankenplatz, vom schwer bebenden und auch havarierten, gebeutelten Bankenplatz. Die Zürcher neigen ja manchmal dazu, auch ich selbstverständlich, diese Erfolge, diese unglaubliche Weltausstrahlung in anderen Regionen der Schweiz nicht ausreichend zu würdigen oder zur Kenntnis zu nehmen. Das müssen wir schleunigst beenden. Und ich bin ganz beflügelt und auch inspiriert. Und wir werden sicherlich in der Weltwoche in Zukunft noch mehr über diese Themen, über diese Erfolgsmodelle berichten, die alles andere als selbstverständlich sind. Bleiben wir noch einen Moment bei der Wirtschaft zu reden, geben die Massnahmenpläne von Bundesfinanzministerin Karin Keller-Sutter. Sie ist da mit ihrem UBS-Regulierungsplan in Erscheinung getreten. Gleichzeitig hat ihr Kollege Ignazio Cassis dafür seine Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock geworben. Da hat man den Eindruck, dass zwei Bundesräte sich sozusagen ein öffentliches Duell im Aufmerksamkeitsmanagement liefern. Wer bekommt mehr Kamerazeit? Wer steht da mehr im Rampenlicht? Ich beobachte mit einem gewissen Stirnrunzeln da diesen Wettlauf der Eitelkeiten im Bundeshaus. Nun, Karin Keller-Sutter, ihre Regulierungsabsichten mit Bezug auf die Grossbank UBS werden weithin als eher ja, nicht sehr praxistauglich und nicht sehr wirksam beurteilt. Man liest viel Skepsis. Aus meiner Sicht wird ein Thema noch viel zu wenig beleuchtet. Natürlich ist die Größe einer Bank von den Ausmaßen einer UBS für die Schweiz letztlich ein Risikothema, ein Problem insofern, als man sich natürlich immer die Frage stellen muss, was passiert im Worst Case, also wenn diese UBS wieder einmal in Schieflage geraten könnte. Ich habe Ihnen gestern schon gesagt, dass das für einen Außenstehenden, für einen Laien sehr, sehr schwierig zu beurteilen ist, auch was die Maßnahmen bringen, ob man hier stärker eingreifen müsste oder ob man dann sozusagen dann zu weit ginge, zu viel Korsett, zu viel Bleiweste über der Wirtschaft. Was sicherlich klar ist, dass die UBS den Amerikanern ein Stachel im Fleisch sein wird und auch ein Dorn im Auge. Denn mit ihrer Vermögensverwaltung sind die Schweizer natürlich gegenüber den Amerikanern ein sehr, sehr starker, potenter Konkurrent. Und ich mache mir gewisse Sorgen, dass die Amerikaner, die eben sehr mitleidlos sein können, wenn es um ihre Interessen, auch Finanzinteressen geht, dass sie dann eben diese UBS erneut als Zielobjekt, als Abschussobjekt ins Visier nehmen könnten. Und ich hoffe, dass man da einfach gewappnet ist. Aber ein Thema, das über die UBS hinaus für mich von großer Relevanz ist und wo ich mir auch immer wieder Fragen stelle, wie entwickelt sich die Schweiz? Das sind im Grunde drei Bereiche. Was in Bern diskutiert wird, was in der Politik sich gewissermaßen zusammenbraut, das sind Gesetze, das sind Regulierungen, die der Schweizer Wirtschaft, die dem Schweizer Wohlstand ernsthaft schaden können. Es ist nicht einfach nur die Klimapolitik, darüber haben wir schon oft gesprochen, aber jetzt etwas spezifischer im Bereich der Finanzwirtschaft möchte die Linke ja die Rohstoffunternehmen stärker regulieren, kurzum stärker schikanieren. Und damit eben auch laufen wir Gefahr, dass diese Rohstoffunternehmen, die auch einen wichtigen Beitrag leisten zu unserer letztlich finanziellen Grundausstattung in der Schweiz, zu unserem relativen Reichtum, dass diese Rohstoffe eben vertrieben werden könnten, diese Rohstoffhändler. Und das dürfen wir nicht zulassen. Das Zweite sind Bestrebungen, die darauf abzielen, den Reichtum immer stärker zu belasten und zu besteuern. Man redet von einer Erbschaftssteuer, die ist auch zum Teil in bürgerlichen Kreisen populär. Eine Neidsteuer, könnte man sagen. Wenn es nicht mehr möglich ist, den Reichtum zu vererben, dann ist das auch ein Angriff auf die Familie, die man ja eigentlich zu schützen vorgibt. Auch da die Frage, wenn man immer mehr diese sogenannten Milchkühe in der Schweiz, die Reichsten ausnimmt, die auch einen Großteil der Steuern bezahlen, ja, dann werden wir diese hochmobilen, wohlhabenden Unternehmer oder Erben, Individuen, Menschen aus aller Welt, dann werden wir die vertreiben. Genauso wie die Franzosen damals die Hugenotten vertrieben haben. Wenn auch weniger brutal, aber mit den genau gleichen einschneidenden Folgen. Und das Dritte, das wäre ganz fatal, wenn sich die Schweiz im Fieber da dieser Kriegskonfrontationsstimmung dazu herabließe, Russlands Staatsfonds, Staatsvermögen zu beschlagnahmen, nicht mehr freizugeben. Das hätte unabsehbare Vergeltungsrisiken zur Folge. Ich glaube nicht, dass sich die Russen das einfach bieten lassen würden, wenn die Schweiz in dieser Art und Weise ihre Neutralität auch finanzpolitisch noch weiter verletzte. Also Rohstoffe, Reichtumsbesteuerung und die russischen Staatsvermögen, das sind drei Kampfzonen, drei Bereiche, die sehr sensibel sind und wo in nächster Zeit auch Entscheidungen aufgegleist werden, die unter Umständen fatale Mittelfrist- und Langzeitwirkungen auf die Schweiz hätten können. Richterstaat versus Demokratie. Stirbt die Demokratie? Erleben wir den langsamen Abschied von der Demokratie und sozusagen die Machtergreifung, den stillen Staatsstreich der Richter? Ich habe in der englischen Presse eine Reihe von sehr interessanten Kolumnen zu diesem Thema gelesen, zu diesem Klimaurteil, das auch in der Schweiz massiv zu reden gibt, das auch bei jenen Kreisen, die im Grunde der direkten Demokratie eher mit einem gewissen unqualifizierten Hochmut begegnen und immer wieder vom Populismus sprechen und solchen Abfälligkeitsvokabeln zugeneigt sind, Selbst in diesen Kreisen hat ja das Urteil etwas Unbehagen ausgelöst, wenn man das Gefühl hat, jetzt sind die Richter zu weit gegangen. Und das könnte natürlich einer SVP Auftrieb geben in der Schweiz. Ich hoffe, dass das der Fall ist, dass die Leute merken, wie gefährlich es ist, wenn Richter anstelle des demokratisch legitimierten Souveräns in der Schweiz solche weitreichenden Entscheidungen treffen. Das ist natürlich ein Augenöffner von sehr drastischer Qualität, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Stirbt die Demokratie? Es gibt Anzeichen, natürlich, wenn die Richter sich anmaßen, so zu urteilen, zu sagen, dass eine zu wenig radikale Klimapolitik die Menschenrechte gefährdet. Ja, was gefährdet dann die Menschenrechte nicht? Oder umgekehrt, dann könnten ja Richter genauso beschließen, man müsse Kernkraftwerke ins Leben rufen. Man müsse hier sozusagen ein Menschenrecht auf Kernkraftwerke stipulieren, weil eben die Kernkraftwerke den CO2-Ausstoß vermindern und entsprechend auch Menschenrechte dann schützen. Das sind ja Absurditäten, das sind auch nicht Entscheidungen, die von den Gerichten getroffen werden sollten, sondern das sind eminent politische Entscheide. Und das, was jetzt in Straßburg an diesem Menschenrechtsgerichtshof passiert ist. Das ist genau das, was wir hier immer wieder kritisch in den Blick nehmen, dass eben die Politik, die demokratische Auseinandersetzung zusehends in den Gerichtssaal verlagert wird. Und das ist ein zutiefst undemokratisches Verhalten und es ist auch eine Gefahr für den Rechtsstaat. Ich wiederhole das gerne, weil es einfach in der heutigen Zeit zu wenig gesehen wird. Rechtsstaat heißt, dass man sich ans Recht hält und was Recht ist, das entscheiden in der Schweiz Volk und Stände und nicht Richter, sei es in der Schweiz oder Richter außerhalb der schweizerischen Landesgrenzen, fremde Richter. Die Absurdität dieses Klimaurteils offenbart sich auch dadurch, dass ja die Schweiz, selbst wenn sie sich ins Weltall schießen würde, mit ihrem 0,2% Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß gar keinen messbaren Einfluss aufs Klima, auf die Temperaturen geltend machen kann. Also auch vor diesem Hintergrund wirkt die eigentliche Kernargumentation der Richter hochgradig absurd und hochgradig willkürlich. Und man wird den Verdacht einfach nicht los, dass es hier nicht darum geht, Umweltschutz zu betreiben oder das Klima zu fördern oder die Menschenrechte von Seniorinnen aus Genf beispielsweise hier speziell zu schützen, sondern es geht doch hier einfach darum, eine bestimmte politische linke Ideologie durchzusetzen, die bei den Wählern an den Urnen zusehends in Misskredit gerät und darum treten nun die Richter auf den Plan, die sozusagen undemokratisch das Ganze herbeiheben. Hier geht es um die Abschaffung der Marktwirtschaft, hier geht es um die Vollendung einer neuen Herbeihebelung, einer Herbeizwingung, einer neuen gesellschaftlichen Ordnung, einer Art klimasozialistischen Unrechtsordnung, die da von richterlicher Seite heraufbeschworen wird. Am Ende ist die Demokratie hier sozusagen auf dem Totenbett, wird die Demokratie zu Grabe getragen. Das sind schon Entwicklungen, die uns Schweizer mit grösster Sorge erfüllen sollten. Und zwar Schweizer jeder Couleur, denn egal, wo man politisch steht, der Konsens, das, was unser Land letztlich zusammenhält, was den nationalen Konsens bewirkt, das ist die Demokratie, die direkte Demokratie, die Volkssouveränität, unser austariertes und ausbalanciertes System. Und wenn hier einfach Richter mit der Kettensäge, fremde Richter mit der Brechstange ansetzen, dann ist letztlich die Schweiz als Schweiz in akuter Gefahr und der Zusammenhalt auch dieses Landes bedroht, wenn man das ernst nimmt, wenn man die direkte Demokratie meines Erachtens als das empfindet, was sie ihrer historischen Entwicklung nach und auch ihrer ganz konkreten praktischen Wirkung nach bedeutet, nämlich die Schweiz, den Zusammenhalt unseres Landes. Wladimir Putin, der russische Präsident, kritisiert die Friedenskonferenz von Bundesrat Gassis und Wehrministerin Viola Amherd in der Schweiz. Er spricht da von einem Panoptikum. Russland sei nicht eingeladen worden, allerdings würde Russland auch nicht teilnehmen, wenn es eingeladen wäre, denn Russland akzeptiert die Schweiz nicht mehr als neutralen Broker. Und zwar aus russischer Sicht. Man muss das einfach sagen, man muss hier den Realitäten ins Auge sehen gewissermaßen. Die Schweiz beteiligt sich am Wirtschaftskrieg gegen Russland. Und der Schweizer Bundesrat hat sich auch in ganz klarer Art und Weise politisch positioniert. Er hat Stellung bezogen, er hat Kommentare abgegeben, er hat eingestimmt in dieses allgemeine Verdammungsgetöse gegenüber diesem Ukraine-Krieg und seinen entsprechenden Schuldzuweisungen, die man natürlich aus emotionaler Hinsicht nachvollziehbar finden kann, die aber nicht Staatsräson und vor allem nicht Staatsräson in der neutralen Schweiz sein können. Man muss sich doch politisch zurückhalten, darf sich nicht von den Emotionen herumpeitschen lassen. Da muss sich niemand wundern, wenn hier eben die Ukraine einzig und allein die Schweiz noch als neutral betrachtet. Aber die Schweiz ist nicht neutral. Sie ist ein Bundesgenosse der Ukraine und mit diesem Neutralitätsverständnis kann die Schweiz nicht friedensstiftend wirken. Das ist klar und das ist jetzt auch von Putin hier so quittiert worden. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, denn ein neutrales Land wie die Schweiz könnte sehr viel bewirken in dieser Situation, wäre eigentlich wichtig. Das heißt, wir sind hier mit der Realität der Schweizer Nicht-Neutralität konfrontiert, was diese Friedenskonferenz tatsächlich zu einem PR-Event und zu einer ja, manifestierten Lebenslüge macht, auf Kosten des Steuerzahlers, für die Galerie, Selbstinszenierung der Politiker, sozusagen eine Gesinnungsshow, eine Gutmenschenshow, die allerdings von ihrer praktischen Wirksamkeit gleich null sein wird, weil eben die Voraussetzung, die Grundvoraussetzung nicht gegeben wird. Und ich glaube, dass diese Friedenskonferenz tatsächlich auch eine Form von Manipulation des Publikums ist, mit dem versucht der Bundesrat gewiss vorzutäuschen, die Schweiz sei noch neutral. Dabei ist sie es nicht mehr, und zwar schon lange nicht mehr. Mona mittendrin, das Schweizer Fernsehen mit einer Sendung mitten im Pornomilieu. Die bekannte Moderatorin Mona Fetsch hat sich da eben in diesen Pornogefilden bewegt und auch an einem Pornodreh, wie wir lesen können, teilgenommen. Ich habe mich einfach gefragt, ist das der Service Public, dass das Schweizer Fernsehen jetzt auch über die Pornoindustrie berichtet? Ist man so verzweifelt dabei, hier Einschaltquoten zu produzieren? Ist das noch Service Public? Diese Frage, die muss man sich natürlich stellen. Joe Biden möchte Julian Assange freilassen, sozusagen die Anklage gegen ihn fallen lassen. Ich habe, glaube ich, auch in der Schweizer Ausgabe davon gesprochen oder auch nicht, nur in der internationalen. Nun hat Julian Assange dies als Hoffnungsschimmer bezeichnet. Das wäre schön, wenn es so laufen würde, wenn wir hier im Westen nicht nur von Freiheit, Meinungsfreiheit und Journalistenfreiheit sprechen, sondern dies auch praktizierten. All diese Tugenden, diese Grundwerte werden da ja gegenüber Julian Assange mit Füßen getreten. Mal sehen, wie es da herauskommt. Also ein Hoffnungsschimmer zum Schluss. Und ein großer Hoffnungsschimmer ist natürlich auch, dass heute bereits wieder Freitag ist. Thank God it's Friday. Wir freuen uns aufs Wochenende. Ich habe noch eine Reihe von interessanten Interviews vor mir heute in Genf. Morgen dann im Ausland. Seien Sie gespannt. Wir bleiben dabei. Wir arbeiten fast 24 Stunden. Nein, schon nicht. Will nicht übertreiben. Wir arbeiten gerne und leidenschaftlich für Sie, weil die Welt ist interessant. Die Welt ist aufgewühlt. Und da sind Journalisten gefragt und Journalismus ist ein ganz wichtiger Beruf, wenn man das so pathetisch hier noch zum Schluss sagen darf. Wir haben doch den Auftrag, immer wieder aufzuzeigen, wie interessant, vielfältig, faszinierend und auch widersprüchlich unsere Welt am Ende ist. Machen Sie es gut, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns gleich wiedersehen bei der internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily.